Die lästige Bettlerin. Ich komme aus Duisburg. Letzte Woche, habt ihr vielleicht in den Medien miterlebt, war dort dieser furchtbare Mafiamord. 4 junge Männer sind am Bahnhof Neudorf hinterrücks ermordet worden. Blutrünstig, hartherzig, ohne Erbarmen. Was für eine Stadt. Wir denken an Afghanistan. Da werden Menschen zu Geiseln genommen, scheinbar ohne Mitleid. Einige sind jetzt heute freigelassen worden, aber was für eine erbärmliche Freiheit, die so in Raten kommt. Einige sind noch festgehalten. 2 von der Gruppe südkoreanischer Christen sind ermordet worden. Was für ein Land. Ich war jetzt in Polen letzte Woche, habe dort eine Evangelisation gemacht bei der lutherischen Kirche, oben in Masuren, ehemaligem Sensburg, Morangowo heißt der Ort heute, und hatte dort ein sehr interessantes persönliches Gespräch, ich sag mal ein seelsorgerliches Gespräch, wie ich das hier in Deutschland noch nicht geführt habe, mit einem jungen Mann, der mit folgender Frage kam. Er arbeitet bei einer guten Computerfirma, verdient einiges an Geld und hatte dann auch von denen eine Zeit in Amerika arbeiten müssen, brachte sich einen tollen amerikanischen Schlitten mit nach Polen, nach Hause. In seinem Dorf war auch noch alles okay. Als er dann in Krakau war, wo er arbeitete, war es keine Woche, da war das Auto geklaut. Gibt ja manche, die sagen, fahr nach Polen, mach dort Urlaub, dein Auto ist schon da. Auf jeden Fall. Dann kam er so langsam zum Glauben an Christus. Er hatte den Kontakt zur Kirche verloren, aber jetzt fing es an und sagte, ich bekam jetzt neue Werte, so ein tolles Auto war mir nicht mehr so wichtig. Und er hat dann sich ein Fiat gekauft für 10.000 Zloty, der 3.000 Euro etwa kostet. Immer noch relativ viel Geld, weil in Polen Durchschnittslohn ist 1.500 Zloty, das ist so 450 Euro. Und hatte den dann auch, und dann passierte Folgendes, dass er von der Bank einen Brief kriegte und in dem Brief stand, dieses wäre ein geklautes Auto, das ist an jemanden verkauft worden und dann wieder an jemanden und wieder, er war der 4. in der Reihe und die Bank forderte es von ihm zurück. In der ersten Instanz, er hatte eine Freundin, die war Rechtsanwältin, hat ihm geholfen, hat er dann gewonnen, in der zweiten Instanz hat er verloren, da hat er das Auto auch abgenommen bekommen. Und jetzt war seine Frage, wie soll ich damit umgehen? Und ich habe dann gesagt, soll er jetzt von der dritten Person das dann wiederum das Geld holen und dann die dann von der zweiten und so bis zurück, wäre ja denkbar. Und ich habe gesagt, was bringt deinem Herzen mehr Frieden? Und bist du jetzt wirtschaftlich ruiniert? Sagt er, nee, ruiniert wäre er nicht. Und er hätte eigentlich mehr Frieden, wenn er es jetzt nicht mehr weiterverfolgen würde. Aber da habe ich gedacht, was für eine Wirklichkeit, wo die einen Autos geklaut sind und die anderen werden geklaut. Und dann Griechenland, was wir jetzt erlebt haben. Wir haben gerade an Christusdorf Anteil genommen, dort auch an einer Familie, die dort wohnt. Wir haben dafür gebetet, überhaupt für das Land gebetet, wo Leute, die spekulieren anscheinend für Grundstücke oder Leute, die irgendwie geistesgestört sind, anzünden, egal ob da Menschen, Tiere sterben, ob da ganze Existenzen vernichtet werden, ist ihnen egal. Was für eine Zeit, in der wir leben. Und Jesus kommt jetzt genau in diese Wirklichkeit hinein. Diese Bilder des Himmels, von denen wir in diesen Wochen gehört haben, diese Gleichnisgeschichten, sind nicht irgendwelche abgehobenen Geschichten auf der Wolke 5, sondern sie sind Geschichten, die mitten in diese Wirklichkeit hineinsprechen. Jesus erzählt eine eigentlich schockierende Geschichte. Er erzählt, dass ich lese es nachher nochmal im Luthertext vor, der ist so bekannt, deswegen kann man so manchmal drüber weghören, was da eigentlich erzählt wird. Ich erzähle es erst nach. Eine Frau steht auf der Schattenseite des Lebens. Der Mann ist gestorben, sie hat Geldprobleme, sie muss für die Kinder sorgen. Sie hat einen Ausbeuter im Nacken, der ihre Lage ausnutzt. Sie kann sich selbst nicht helfen. Sie wird übervorteilt. Also geht sie an die Stelle, wo sie sich Recht und Gerechtigkeit, wo sie sich Hilfe erhofft, sie geht zum Richter, aber der Richter ist korrupt. Er hat kein Interesse an Recht und Gerechtigkeit. Wenn er für jemanden Recht spricht, dann nur, nachdem das entsprechende Geld auch dort geflossen ist. Das hat diese Frau natürlich nicht. Sie hat kein Geld, sie kann deshalb den Richter nicht bewegen, ihr Recht zu verschaffen. So ist diese Frau ihm hilflos ausgeliefert. Eine Geschichte, wie sie tausendmal in der Welt vorkommt. Eine Geschichte von Ungerechtigkeit, von Gewalt, von Ausbeutung, von Machtlosigkeit, von Ausgeliefertsein und von Gleichgültigkeit. Die Geschichte einer hilflosen Frau. Und was ist jetzt eigentlich der Punkt, den Jesus mit dieser Alltagsgeschichte, dieser brutalen Alltagsgeschichte machen will? Was will er uns da verdeutlichen? Ich lese es nochmal nach Luther und das erscheint jetzt, glaube ich, auch, so hoffe ich, auf der Leinwand. Er sagt ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Dann sprach der Herr: Hört, was dieser ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und dann gibt es noch einen Nachsatz: Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Eine komische Geschichte, die Geschichte vom ungerechten Richter und der aufdringlichen Bittstellerin, vom hartherzigen Egoisten und einer lästigen Bettlerin, von einem, dem alles egal war und einer, die unbedingt ihr Ziel erreichen wollte. Sie kriegt ihn am Ende doch noch dazu, das zu tun, was sie möchte. Und ich finde, die Geschichte hat hier so eine richtige humoristische Note, übertreibend. Der Richter redet mit sich selbst wie in so einer Comic-Sprechblase und sagt Folgendes, also was er denkt, sagt er, Jesus benutzt hier meiner Meinung nach eine Karikatur und sagt: Wenn ich mich schon nicht vor Gott scheue und vor Menschen auch mich nicht scheue, so will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Er will keine Gewischt kriegen von dieser Frau und deshalb verschafft er ihr schließlich doch noch Recht. So, und was ist jetzt der Punkt? Worum geht's eigentlich hier? Vielleicht habt ihr euch das gefragt. Jesus sagt: Ich erzähle euch diese Geschichte, um euch zu erklären, wie das mit dem Gebet ist. Die Witwe nervt so lange, bis sie kriegt, was sie will. Wie bitte? Will Jesus etwa Gott mit so einem ungerechten Richter vergleichen? Unbarmherzig, unberechenbar. Manche denken ja, Gott ist so. Aber das ist eigentlich alles andere als das, was uns in der Bibel, auch was uns gerade im Neuen Testament durch Jesus von Gott gezeigt wird. Oder soll die Geschichte sagen, wir sollen Gott so nerven wie diese Frau, sodass Gott schließlich Angst hat, wir kommen hoch und schlagen ihm eine ins Gesicht. Sollen Christen also nerven? Manche nerven ja relativ. Ja, kann ja schon mal vorkommen. Machen wir ja manchmal. Andere nerven. Nein, diese Beispielgeschichte hat eigentlich einen ganz anderen Sinn. Sie kann nicht so gedeutet werden, dass wir Stück für Stück gleichsetzen und sagen, Gott ist wie der ungerechte Richter, wir sollen sein wie diese lästige Frau und Gebet heißt nerven, drohen und schlagen. Möglichst laut und möglichst nervig. Es ist keine Vergleichsgeschichte, sondern eine Gegensatzgeschichte. Also wenn schon in der Welt, in der es häufig so ungerecht zugeht, es geschehen kann, dass Bitten erhört werden, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen gute Gaben geben, die ihn darum bitten. Das sagte Jesus in Lukas 11, einige Kapitel vorher. Wie anders ist Gott als dieser korrupte Richter? Und wie anders ist unser Verhältnis zu ihm als das der Witwe zu diesem unwilligen Beamten? Denn wir sind, und hier ist der Schlüssel für das Gleichnis, seine Auserwählten. wie viel mehr wird er nicht seine Auserwählten hören, die zu erhören, die zu ihm rufen, Tag und Nacht. Und sollte er es mit ihnen lange hinziehen. Ich sage euch, er wird ihn recht schaffen in Kürze. Deshalb ist diese Gegensatzgeschichte eine ganz, ganz große Ermutigung zum Gebet. Erkenne, du bist Gott nicht lästig wie diese Bittstellerin, die am Ende der Bürozeit auch noch auftaucht. Und Gott ist auch nicht eine Behörde irgendwo im 13. Stock, Zimmer 527, wo du dann einen rot-gelb-blauen Formular ausfüllen musst, um dann wieder zum Raum 33 zu gehen, um dazu gesagt zu kriegen, dass du das eigentlich im Raum 47 hättest erst vorher anmelden müssen, so wie manche von euch merken, worauf ich anspiele, bei Asterix und Obelix. Nein, Gott ist völlig anders und du bist Gott wichtig. Deshalb diese Einleitung von Lukas, er erzählt ihnen eine Gleichnisgeschichte darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht ablassen sollten. Das ist also eine Ermutigung, dass Gott sagt zu dir, du darfst dein Anliegen zu mir bringen. Ich bin nicht so wie dieser ungerechte Richter. Er freut sich, wenn du mit ihm sprichst. Für ihn bist du was ganz Besonderes. Du bist einer seiner Auserwählten. Okay, also beten hilft. Gott ist gut und freut sich, dass du mit ihm kommunizierst. Aber wofür sollen denn jetzt seine Auserwählten bitten? Wofür kannst du und ich, wofür können wir beten? Und hier kommen jetzt noch zum Schluss meine drei obligatorischen Punkte. Und das ist jetzt meine Auslegung. Wofür beten Menschen, die zu Gott gehören, die seine Auserwählten sind? Drei Dinge. Und dafür können wir dann gleich in der Anbetungszeit beten. Und wir werden das so machen heute, damit ihr auch ein bisschen in Bewegung kommt. Ihr merkt, hier vorne war viel Bewegung. Wollen wir euch eine Gelegenheit geben, dass einige hier im Altarraum und auch einige dort an dem Nebenaltar sind und dass wir für euch beten, auch euch salben und die Anliegen, die ihr habt, gemeinsam mit euch vor Gott bringen, vielleicht einfach in einem Segnungsgebet. Wofür können wir beten? Erstens, wir können beten für das, was Gott wichtig ist. Weil wir seine Auserwählten sind, weil wir ganz auf seine Seite gehören, beten wir für die Anliegen, die auch dem Herzen Gottes Anliegen sind. Und das umfasst sehr, sehr viel. Das umfasst diese ganze Welt. Das umfasst das Thema Gerechtigkeit in der Welt zum Beispiel. Das Thema Frieden. Das umfasst, dass Menschen nicht verloren werden, sondern die Erkenntnis der Wahrheit in Jesus bekommen. Dieses ganze Gebet, was Gott wichtig ist und was seinen Auserwählten wichtig ist, ist zusammengefasst in dem Gebet, das Jesus uns lehrt. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Der Name soll überall in der Welt geheiligt werden. Sein Reich soll sich ausbreiten. Auch am Ende der Zeit die Herrschaft, aber auch hier und jetzt sein Wille. Also erstens beten für die Anliegen, die Gott ein Anliegen sind. Da machen wir uns einig mit ihm. Zweitens, sie beten für alle Menschen. Das gehört auch zum den Anliegen Gottes. Paulus sagt einmal, ich möchte, dass Männer überall heilige Hände erheben und beten für Könige und Obrigkeiten und desgleichen auch die Frauen. So ist es auch gut, dass wir für Krisengebiete beten, auch für die Lage eben in Afghanistan, auch für unsere Regierung, dass wir beten für Palästina und Israel, dass wir beten für Darfur, wo jetzt übrigens Nina aus unserer Reihe jetzt für einen Hilfseinsatz am Sonntag hinfährt, auch für sie können wir beten. Hermann Betzel sagte einmal, Beten ist Teilhabe an der Weltregierung Gottes. Und das darf der Horizont unseres Gebets sein, diese Welt, alle Menschen, niemand ist dort ausgenommen. Und drittens, die Auserwählten, die Menschen, die zu Gott gehören, die ihm wichtig sind, dürfen auch für ihre ganz persönlichen Anliegen beten. Unser tägliches Brot gib uns heute, lehrt Jesus uns beten. Das ist auch in Ordnung. Wir dürfen auch die kleinen Dinge Gott sagen, nicht nur die großen. Weil die kleinen Dinge aus unserer Nahperspektive sowieso groß sind. Wenn du Zahnschmerzen hast, dann wird dir der eine Zahn mehr Aufmerksamkeit abverlangen als der Rest deines Körpers. Voller Vertrauen, beten um Versorgung, beten um Hilfe, beten um Heilung, beten um Trost, beten um Wegweisung. Du darfst alles zu Gott bringen. Das wollen wir gleich tun in dieser Gebetszeit. So ist hier eine Ermutigung zum glaubensvollen Beten. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm rufen Tag und Nacht. Und sollte es bei ihnen lange hinziehen, ich sage euch, spricht Jesus, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Amen.